Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sebastian Sonntag.
Wenn gar nichts mehr geht, dann sollte man eine Tütensuppe im Schrank haben. Das scheinen offenbar viele Menschen in Deutschland zu denken. Laut der Gesellschaft für Konsumforschung haben sich neben Konserven auch die Verkäufe von Tütensuppen verdoppelt in der letzten Woche. Aber wollen sich die Tütensuppen-Hamsterkäufer dann wirklich mehrere Wochen von Buchstabennudeln und Gemüsebrühe ernähren, wenn das Corona-Armageddon dann doch noch eintreten sollte? Und ist das vielleicht nicht sogar schlechter für die Gesundheit als das Virus selbst?
Ich weiß nicht, da sind viele Zusatzstoffe, glaube ich, drin. Das ist auf Dauer wahrscheinlich nicht so gut. Also man kennt es ja von Festivals, wenn man dann immer so Suppen isst, kann man nach 2-3 Tagen nicht mehr essen.
Ich kann Tütensuppen nicht ausstehen, ich würde sie mir nie auf Vorrat kaufen.
Wenn es hart auf hart geht schon, aber nur dann, freiwillig nicht.
Wir klären in diesem Podcast, wie gesund das ist, sich nur von Tütensuppen zu ernähren, freiwillig oder nicht. Außerdem schauen wir nach Idlib und versuchen zu klären, ob die Waffenruhe in der letzten umkämpften Stadt in Syrien jetzt dazu führt, dass den Menschen, die da festhängen, endlich geholfen werden kann und ob das überhaupt gut gehen kann über einen längeren Zeitraum mit dieser Waffenruhe. Außerdem geht es um die Situation von Geflüchteten vor der EU-Außengrenze zwischen Griechenland und der Türkei und auch um die drin sind im größten Flüchtlingslager der EU auf der griechischen Insel Lesbos. Vor den Grenzen leiden tausende Menschen unter den zum Teil menschenunwürdigen Bedingungen, die darauf hoffen, irgendwie in die EU reinzukommen. Die haben sich auf den Weg gemacht, weil der türkische Präsident Erdogan vor knapp einer Woche den Satz gesagt hat, unsere Tore sind offen. Griechenland hält die Tore aber zu, die Grenzen sind fest geschlossen. Und jetzt hängen da tausende Menschen fest, ohne ordentliches Dach über dem Kopf, ohne Essen und vor allem in Nächten, in denen es richtig kalt ist. Nächste Woche soll es da sogar Minusgrade geben. Deshalb hat der EU-Außenbeauftragte Joseph Borrell sich heute direkt an die Geflüchteten gewendet.
Don't go to the border. The border is not open.
Gehen Sie nicht an die Grenze. Die Grenze ist nicht offen. Wenn Ihnen jemand sagt, die Grenze sei offen und Sie können frei nach Europa, das stimmt nicht.
That's not true.
Joseph Borrell hat sich heute mit den EU-Außenministerinnen und Außenministern getroffen, um eine Lösung für diese unmenschliche Situation zu finden. Und solange es die nicht gibt, wächst der Druck, auch im Flüchtlingslager auf Lesbos. Das ist völlig überfüllt und auch wenn die Grenzen dicht sind, schaffen es immer wieder Menschen durch. Und das heizt die Stimmung offenbar gerade an. Journalisten und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen wurden angegriffen, Lieferwagen und Zelte angezündet. Wir haben mit einem Flüchtlingshelfer vor Ort gesprochen, der die Situation aus seiner Sicht schildert. Ach ja, und Hände waschen nicht vergessen. Heißt es ja im Moment. Immer und überall, um sich vor Corona zu schützen. Wenn man es genau nimmt, ist das nämlich nicht nur wichtig für einen selbst, sondern auch für andere. Gerade wenn man jemand anderem die Hand gibt.
So scheint es so zu sein, wir geben die Hand, führen danach, unbewusst natürlich, nicht bewusst, die Hand zum Gesicht, um quasi über den Geruch zu checken, wie ist der andere so drauf, hat er vielleicht Angst, was sind sonst für Emotionen da?
Das ist Dirk Eilert, er ist Experte für Mimik, Gestik und emotionale Intelligenz und er erklärt, warum wir uns andauernd ins Gesicht packen. Und das macht er in diesem Podcast natürlich. Das Update am 6. März 2020. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Das ist das Erste, worum es jetzt geht, dafür zu sorgen, diejenigen, die unter diesem fürchterlichen Krieg schon viel zu lange leiden, dass ihnen jetzt geholfen wird.
Das hat Bundesaußenminister Heiko Maas heute Morgen hier nebenan im Deutschlandfunk gesagt. Er spricht da über die syrische Region Idlib. Da gibt es seit heute Nacht eine Waffenruhe. Auf die hatte sich der türkische Präsident Erdogan und der russische Präsident Putin gestern geeinigt. Warum die beiden? Idlib ist die letzte Region in Syrien, die von der Opposition und von islamistischen Milizen gehalten wird. Das will die syrische Regierung rund um Präsident Assad ändern, mit Hilfe der syrischen Armee. Die wiederum wird unterstützt von Russland, während die Türkei die Rebellen auf der anderen Seite unterstützt. Über diese komplexe Situation und darüber, was die Waffenruhe jetzt bedeutet, spreche ich mit der Journalistin und Syrien-Expertin Christine Hellberg. Hallo.
Hallo, Herr Sonntag.
Gestern wurde die Waffenruhe beschlossen. Wie wahrscheinlich ist das jetzt, dass die hält?
Sie hält schon jetzt nicht vollständig. Es gab erste Auseinandersetzungen zwischen syrischen Truppen wieder und wohl auch türkischen. Es sollen auch erste Tote geben, das ist noch nicht bestätigt, aber es ist jetzt nicht komplette Ruhe. Die Luftangriffe haben aufgehört erstmal, also keine Kampfjets über der Provinz. Das ist natürlich eine gute Nachricht. Es gibt auch Berichte, dass mindestens 150 weitere türkische Militärfahrzeuge nach Idlib hineingefahren sind. Es wurde ein türkischer Soldat evakuiert aus einem solchen belagerten Beobachtungsposten. Die Türkei hat ja 12 Beobachtungsposten dort. Und ganz wichtig, es gibt erste Demonstrationen wieder in der Stadt Idlib, der Provinzhauptstadt, gegen Assad. Das heißt, wir sehen eben auch, sobald es sicherer wird, ist der zivile Widerstand wieder dort. Und es ist keine Provinz von Dschihadisten und Rebellen, sondern es gibt dort eben auch Menschen, die nach wie vor friedlich gegen dieses Regime aufstehen.
Die EU-Außenministerinnen und Außenminister haben sich heute getroffen und fordern, dass jetzt schnelle humanitäre Hilfe an den Start kommt. Kann jetzt diese mehr oder weniger Waffenruhe denn dafür sorgen, dass es da endlich humanitäre Hilfe geben kann?
Das ist das, was wirklich dringend passieren muss. Alle haben sich in den letzten Wochen dahinter versteckt, dass es angeblich unsicher ist entlang dieser Grenze. Es gibt den Grenzübergang Babelhauer, der direkt die Türkei dort mit Idlib verbindet. Dieser darf auch genutzt werden für Cross-Border-Hilfe, also für Hilfe der UN eben auch außerhalb des Landes direkt in dieses Gebiet, nicht über das Regime in Damaskus. Das ist ganz wichtig. Das heißt, die Voraussetzungen sind da. Viel Geld ist auch da. Die Bundesrepublik hat 100 Millionen Euro zusätzlich versprochen. Die Europäer jetzt nochmal die EU 60 Millionen, das heißt, es liegt nicht am Geld, es ist vor allem ein logistisches Problem. Und was wir auch gehört haben in den vergangenen Wochen war, dass es so schwierig war, weil die Menschen ja ständig unterwegs waren. Das heißt, die Familien haben am Straßenrand ein Lager aufgeschlagen, dann kamen die Bomben näher, sie sind weitergezogen. Jetzt ist die Hoffnung, dass durch diese wenigstens ausbleibenden Luftschläge die Menschen erstmal dort bleiben, wo sie sind und man sie dort dann auch nachhaltig versorgen kann. Es gibt ja schon Nichtregierungsorganisationen aus der Türkei, die dort aktiv sind und jetzt ist eben die große Hoffnung, dass es mal mit internationaler Hilfe im großen Stil anläuft und die Menschen dort vor allem bessere Unterkünfte bekommen. 170.000 sitzen ja unter freiem Himmel, dass sie Essen bekommen und eben auch medizinisch versorgt werden wieder.
Also der wichtigste Punkt, der sich jetzt schnell ändern sollte, ist die humanitäre Hilfe. Was muss abgesehen davon noch passieren in Idlib?
Nun, das Wichtigste wäre ja, dass die Menschen dort sicher sind. Wir wollen ja diese Menschen nicht aufnehmen in der Europäischen Union. Für die Türkei wäre es auch zu viel, jetzt nochmal 1,5 Millionen Menschen ins Land zu lassen. Deswegen muss es schon darum gehen, langfristig die Menschen dort zu schützen. Wir haben jetzt diesen Korridor, auf den sich Putin und Erdogan geeinigt haben. Der verläuft entlang der M4, dieser Autobahn, 12 Kilometer breit. Und man könnte ja das Gebiet nördlich davon zur internationalen Schutzzone erklären, durch die UN durchgesetzt. Das dürfen wir nicht Erdogan und Putin überlassen, denn beide haben Kriegsverbrechen begangen in Syrien. Beide vertreten dort ihre Interessen auch militärisch. Deswegen müsste es eine internationale Schutzzone sein. Die müsste man entmilitarisieren. Die Dschihadisten müssen ihre Waffen abgeben. Die Menschen werden aber sich dort dann sicher fühlen, wenn es eben international abgesichert ist durch UN-Truppen. Und dafür müssten sich die Europäer einsetzen.
Jetzt ist die Forderung nach so einer Schutzzone ja nicht neu, kommt aktuell auch von Bundeskanzlerin Merkel. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass es die mal geben wird?
Ja, tatsächlich gibt es die Forderung seit 2012 von allen möglichen syrischen Seiten. Auch die Türkei hat das immer wieder gefordert. Der Druck ist einfach jetzt gestiegen, weil die EU fürchtet, dass sich diese Flüchtlingskrise in Anführungszeichen wiederholen könnte wie 2015. Insofern haben die Europäer schon verstanden, dass sie die Türkei diesmal nicht alleine lassen können mit den Geflüchteten und dass es viel sinnvoller wäre, die Menschen dort zu schützen, wo sie sind. Die EU müsste den Weltsicherheitsrat einschalten. Wenn Russland das mit einem Veto dann verhindert, muss man tatsächlich den Druck auf Putin erhöhen und es muss spürbar für ihn werden, dass diese Form der Kriegsführung, die ja immer wieder zum Beispiel Krankenhäuser auch bombardiert, die russische Luftwaffe, dass das so nicht funktioniert und das müsste man sanktionieren mit gezielten Sanktionen gegen Verantwortliche in Russland, die davon profitieren von dieser Form der Kriegsführung. Also Militärs, Politiker, aber auch Unternehmen müsste man dann gezielt sanktionieren, damit Herr Putin irgendwann auch wieder mal einen Grund hat, mit europäischen Politikern überhaupt zu sprechen. Gestern hat er sich ja nur mit Erdogan getroffen und Frau Merkel und der französische Präsident Macron wollten gerne mitreden und waren gar nicht mehr erwünscht.
Jetzt ist es ja nicht die erste Waffenruhe in der Region und Sie haben gerade schon gesagt, auch die wackelt jetzt schon. Was ist Ihre Einschätzung? Wird es in ein paar Monaten in Idlib wieder alles beim Alten sein?
Das könnte viel schneller gehen. Ich rechne nicht mit Monaten. Ich denke, dass es wahrscheinlich Tage oder Wochen sind, in denen das wieder eskalieren wird. Präsident Erdogan hat schon klar gesagt, wir bleiben mit unseren Posten. Wir fordern eine Rückkehr zu dieser Deeskalationszone, wie wir sie 2018 verabredet haben. Putin sagt ganz klar, wir kämpfen hier ja nur gegen Terroristen. Und Herr Assad hat sehr wohl das Recht, das ganze Staatsgebiet zurückzuerobern. Also beide bleiben ja bei ihren Maximalforderungen. Und das ist eigentlich nur ein Rezept dafür, dass es irgendwann auch wieder militärisch eskaliert.
Journalistin und Syrien-Expertin Christine Hellberg darüber, wie hoch die Chance ist, dass die aktuelle Waffenruhe hält und dass dadurch den Menschen in Idlib wirklich nachhaltig geholfen werden kann. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Auf der griechischen Insel Lesbos steht das größte Flüchtlingslager in Europa. Völlig überfüllt. Seit Jahren sind die Zustände da schwierig. Viele sagen menschenunwürdig. Und seit die türkische Regierung die Grenzen für Flüchtlinge geöffnet hat, ist die Lage auf Lesbos noch schlimmer geworden, obwohl Griechenland seine Grenzen fest verschlossen hält. Journalisten und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen wurden angegriffen, Lieferwagen und Zelte angezündet. Und mittendrin ist Thomas von der Ostensacken. Er ist Mitarbeiter der Hilfsorganisation Vardi und ist gerade auf Lesbos. Hallo.
Hallo.
Wie erleben Sie die Situation da gerade?
Nun, im Moment ist sie dieser wesentlich ruhiger als am letzten Wochenende hier in Mytilini. Es herrscht eigentlich weitestgehend Normalität. Und Normalität ist eben auch, dass fast jeder zweite oder dritte inzwischen Flüchtling ist. Bei 27.000 Einwohnern und über 20.000 Flüchtlingen sozusagen vor den Toren der Stadt. Aber ganz sicher hat die Situation sich noch einmal zugespitzt, obwohl sie schon letztlich vor einem Jahr schlimm war und dann ab Dezember eben angefangen hat, völlig außer Kontrolle zu geraten, weil eben da schon 20.000 Flüchtlinge hier waren. Denn letztlich ist die Grenze schon länger offen und seit Oktober, November sind wieder wesentlich mehr Boote fast jede Nacht gekommen, auch wenn das damals in Europa nicht so wahrgenommen worden ist.
Fühlen Sie sich selbst aktuell sicher? Wurden Sie auch schon angegriffen?
Nein, ich fühle mich hier sicher. Es gab Roadblocks und Straßenblockaden um das Lager herum, vor allen Dingen von aufgebrachten Anwohnern am vergangenen Wochenende. Aber momentan beruhigt sich die Lage einfach auch wieder. Und ich denke, es ist auch falsch, den Eindruck zu vermitteln, dass jetzt hier in Lesbos irgendwie die Faschisten übernommen haben. Die Situation ist angespannt, das ist keine Frage. Das kann auch wieder explodieren. Aber im Augenblick beruhigt sich das etwas und man muss einfach sagen, ganz viele Bewohner hier von Mytilini, mit denen ich gesprochen habe, sind entsetzt, was für ein Bild von Lesbos jetzt sozusagen in die Welt gesendet wird, weil sie sagen, wir haben hier 5 Jahre lang im Prinzip versucht, mit dieser unmöglichen Situation umzugehen. Es hat 5 Jahre lang keine Übergriffe auf Flüchtlinge gegeben. So etwas würde es in anderen Städten in Europa nicht geben. Und jetzt plötzlich sieht es so aus, als wären wir hier alle ganz schlimme Rassisten, die gewalttätig über Leute herfallen.
Aber genau das berichten ja tatsächlich gerade mehrere Medien. Also dass es auf Lesbos gerade Rechtsradikale gibt, die unterwegs sind, auch aus Deutschland wird behauptet.
Ich habe heute die gesehen vor der Identitären Bewegung. Deutsche Nazis kommen bei Griechen nicht gut an. Da erinnert man sich sehr wohl an die Zeit der Besetzung. Ich habe auf der Straße heute mit älteren Herren gesprochen, die extrem sauer waren, wie diese Leute hierher kommen. Und einer ist auch tätlich angegriffen worden und musste von der Polizei abgeführt werden. Lesbos hat eine eher Tradition von Widerstand gegen auch damals die Nazi-Besetzung und die Militärjunta. Und nein, so etwas ist hier überhaupt nicht gut angekommen. Und ich denke, die Herren sind inzwischen auch wieder am Flughafen.
Sie haben es gerade selber gesagt, die Situation ist schon lange angespannt, die Situation ist schon lange sehr unbefriedigend. Was erhoffen Sie sich jetzt von der Politik, wenn jetzt wieder vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit da ist, wie man die Situation entspannen könnte?
Es müssen einfach Tausende von Flüchtlingen hier von der Insel, also die Menschen in Lesbos wollen das und die Flüchtlinge wollen das. Die Zustände in dem Lager sind unbeschreiblich. Ich arbeite normalerweise im Nahen Osten. Ich kenne so etwas auch als Flüchtlingslager nicht. 20.000 Leute, die da im Prinzip in Zelten unter Olivenhainen mit minimaler ärztlicher Versorgung vor sich hin vegetieren, das geht nicht. Europa muss das jetzt als sein Problem sehen. Das kann man den Griechen nicht weiter sozusagen aufbürden. Auch angesichts der Spannung mit der Türkei müsste jetzt eine Lösung gefunden werden, dass von allen griechischen Inseln die absolute Mehrheit der Flüchtlinge wirklich in kurzer Zeit woanders hingebracht wird. Leute in Mytilini sagen immer, wir können mit ein paar tausend Flüchtlingen leben. Das haben wir bewiesen. Wir können aber nicht mit 10.000 von Flüchtlingen hier auf einer kleinen Insel leben. Und wenn Europa oder auch die Europäische Union nicht ganz schnell da wirklich massiv interveniert, wird die Situation hier auf den ostmedizinischen Inseln weiterhin nicht nur angespannt sein, sondern irgendwann wirklich explodieren.
Thomas von der Ostensacken ist Mitarbeiter der Hilfsorganisation Vali, ist gerade auf Lesbos. Er hat beschrieben, wie er die Lage erlebt im Moment im größten Flüchtlingszentrum in Europa. Vielen Dank fürs Gespräch.
Schönen Abend noch. Ne?
Auch so, danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich glaube, wir haben noch nie so viel über das Händewaschen gesprochen wie in den letzten Tagen. Und wahrscheinlich haben wir uns auch noch nie so oft und so gründlich die Hände gewaschen. Bei uns in der Redaktion häufen sich die Beschwerden über trockene Hände. Der Feuchtigkeitscreme-Konsum geht durch die Decke. Und das nur, weil Experten raten, sich eben regelmäßig die Hände zu waschen, um sich vor dem neuen Coronavirus zu schützen. Experten raten aber auch, sich nicht andauernd ins Gesicht zu packen, damit wir die Viren nicht in Mund oder Nase bekommen. Das ist aber gar nicht so einfach. Machen wir nämlich andauernd und unterbewusst. Aber warum eigentlich? Darüber spreche ich jetzt mit Dirk Eilert. Er ist Experte für Mimik, Gestik und emotionale Intelligenz. Hallo Dirk.
Hallo Sebastian.
Woran liegt denn das, dass ich mir zum Beispiel ganz oft in den Bart fasse, wenn ich über irgendwas nachdenke oder sonst irgendwie Nase jucke, mal neben dem Auge kratze, also andauernd im Gesicht rumfuchtle halt?
Genau, das liegt daran, dass das grundsätzlich das Wohlbefinden steigert. Und das sehen wir auch schon bei unseren Verwandten aus dem Tierreich. Ja, die lecken sich gegenseitig, berühren sich. Also es steigert erstmal primär das Wohlbefinden. Und das ist natürlich in dem Moment hier fatal, weil wir damit natürlich dann auch die Bakterien im Gesicht verteilen.
Was ja nicht so geschickt ist, also jetzt mal Corona hin oder her. Generell machen wir das ja häufig und ziehen dann den ganzen Kram, den wir irgendwie irgendwo auf einer Türklinke mitnehmen, in unser Gesicht hinein, ne?
Genau, genau.
Gibt es Situationen, in denen wir das besonders häufig machen?
Ja, in der Tat. Also das eine ist bei Stress. Das ist hier dann natürlich wirklich fatal, wenn ich jetzt zum Beispiel vom Coronavirus besonders viel Angst habe, in dem Kontakt mit anderen Menschen, dann würde ich bei Stress auch anfangen, mich wieder mehr zu berühren. Wir machen das auch hier wieder, um unser Wohlbefinden zu steigern, um Stress abzubauen. Und jetzt kommt das zweite Fatale. Studien eines israelischen Forscherteams haben gezeigt, dass wir nach dem Händeschütteln uns ungefähr doppelt so häufig im Gesicht berühren wie sonst üblich. Und das ist natürlich besonders fatal in dem Kontext. Und das hat den Grund, und da können wir auch wieder ins Tierreich gucken, Tiere beschnüffeln sich ja gegenseitig, um den anderen so ein bisschen abzuchecken. Und Studien haben gezeigt, dass wir zum Beispiel am Körpergeruch auch erkennen können, ob jemand Angst hat. Spannend ist auch, dass Probanden erschnüffeln konnten, wie extravertiert jemand ist. So scheint es so zu sein, wir geben die Hand, führen danach unbewusst natürlich, nicht bewusst, die Hand zum Gesicht, um quasi über den Geruch zu checken, wie ist der andere so drauf, hat er vielleicht Angst, was sind sonst für Emotionen da. Also wir beschnüffeln uns immer noch gegenseitig, aber eben unbewusst.
Und das alles passiert irgendwie automatisch. Wird es eigentlich von anderen Menschen wahrgenommen, wenn ich mir ins Gesicht packe, also wenn mir jetzt jemand gegenüber sitzt?
Also wenn es übermäßig viel stattfindet, ja, ich sag mal, die eine oder andere Berührung ist normal, aber wenn es übermäßig stattfindet, definitiv, da gibt es Wirkungsstudien zu. Und was man da herausgefunden hat, dass so ein übermäßiges Kratzen im Gesicht überhaupt wie insgesamt nervöses Verhalten die Kompetenz mindert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel vor einer Gruppe stehe, ich präsentiere gerade was und ich würde mir ständig ins Gesicht fassen, dann wird das von den meisten als nervös ausgelegt und das mindert dann die Kompetenzwirkung.
Bei Gestik gibt es doch auch sowas wie so einen Spiegeleffekt, oder? Habe ich mal zumindest gehört, dass wenn ich irgendwie das Bein übereinander schlage, dass dann mein Gegenüber irgendwann auch das Bein übereinander schlägt?
Genau, das sind die sogenannten Spiegelneuronen, die dafür sorgen, dass wir quasi, wenn wir jemanden beobachten, so einen kleinen Simulationsflug im Kopf machen. Wie würden wir uns fühlen, wenn wir uns genauso verhalten? Und das führt dazu, gerne ist ansteckend, das gleiche Spiel. Wenn sich mein Gegenüber viel kratzt, neige ich dazu, mich auch eher zu kratzen. Je größer die Sympathie ist, desto größer ist dieser Effekt.
Kann ich irgendwie aktiv verhindern, mir nicht ins Gesicht zu packen oder hat man da eh keine Chance, wenn man es andauernd tut?
Doch, das kriegt man hin. Zum Beispiel lernen Politiker in der Regel in dem Medientraining ganz zu Beginn, sich möglichst nicht ins Gesicht zu fassen in dem Interview. Also man kann es trainieren, das geht nur über Bewusstheit, über Achtsamkeit, einfach zu lernen, ein Gefühl dafür zu kriegen, was machen meine Hände gerade. Weil letztendlich ist es Gewohnheit und ich kann auch lernen, diese Gewohnheit quasi zu unterbinden.
Bitte nicht ins Gesicht packen, raten Experten, um sich vor Corona zu schützen. Ist aber gar nicht so einfach. Warum uns das so schwer fällt, hat Dirk Eilert erklärt. Er ist Experte für Mimik, Gestik und emotionale Intelligenz. Danke.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mobbing am Arbeitsplatz, das ist ein ernstes Problem. Und das möglicherweise auch in der britischen Regierung. Innenministerin Priti Patel bekommt gerade solche Vorwürfe. Sie soll ihre Mitarbeiter gemobbt haben. Zum Beispiel ihren bisherigen Spitzenbeamten Philip Rutnam. Der spricht von einer gezielten Kampagne gegen ihn und ist am vergangenen Wochenende zurückgetreten.
I have received allegations that her conduct has included shouting and swearing, belittling people, making unreasonable and repeated demands, behavior that created fear. I needed some bravery to call out.
Also er sagt hier, dass die Innenministerin ihre Mitarbeiter anschreie, beleidige, herabsetze. Nach dem Rücktritt des Beamten haben sich dann auch noch weitere Regierungsmitarbeiter zu Wort gemeldet mit ähnlichen Vorwürfen. Innenministerin Patel bestreitet das alles, unabhängig davon jetzt, wie da dieser Fall ausgeht, wer hier recht hat und wer nicht. Wir nehmen das jetzt mal zum Anlass, um über Mobbing am Arbeitsplatz zu sprechen. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova-Team, lass uns erstmal auf diesen Begriff schauen. Wo hört berechtigte Kritik an einem Kollegen oder einer Mitarbeiterin auf? Wo fängt Mobbing an?
Ja, das ist tatsächlich nicht immer so ganz einfach zu trennen. In der Forschung gibt es aber zum Beispiel folgende Definition. Mobbing ist es dann, wenn jemand von einem Kollegen, Vorgesetzten oder auch von einem Untergebenen schikaniert, belästigt, drangsaliert, beleidigt oder ausgegrenzt wird. Das hat ja dann mit normaler Kritik nichts mehr zu tun. Auch möglich, man bekommt vom Chef oder von der Chefin Aufgaben, die man gar nicht bewältigen kann oder die einen im Gegenteil völlig unterfordern. Das gibt's auch. Und wichtig noch für die Definition, damit es als Mobbing bezeichnet werden kann, müssen diese Dinge auch wiederholt auftreten und auch über einen längeren Zeitraum. Also einmalig reicht dafür dann nicht.
Was treibt die Mobber an, also die Täterinnen und Täter? Also warum machen die das?
Ja, man könnte erst denken, die machen das, weil sie dir schaden wollen oder weil sie dich nicht leiden können oder so. Aber genau das ist eher nicht so, sagt Mechthild Schäfer. Die ist Mobbingforscherin und Professorin für Sozialpsychologie an der LMU München.
Es geht mir tatsächlich darum, da ist eine Person, mit der kann ich es machen. Die lässt sich als Opfer funktionalisieren. Und damit habe ich sozusagen diese Rolle im Spiel, anhand derer ich zeigen kann, ich bin mächtig und ich kann mir fast alles erlauben.
Also es geht eher um seine eigene Macht, um diese Macht zu zeigen und darum eben andere Personen für die eigenen Zwecke zu instrumentalisieren.
Wenn es um Macht geht, welche Rolle spielen Führungskräfte bei Mobbing?
Ja, oft eine entscheidende tatsächlich. Manche sind natürlich selber die Mobber, dann spricht man auch von sogenannten Bossing. Mhm. Studien zeigen, dass in über der Hälfte der Fälle Vorgesetzte am Mobbing beteiligt sind in irgendeiner Form. Manche werden aber auch tatsächlich selber zum Opfer, also manche Chefs. Dann spricht man von Staffing, wenn sich die eigenen Mitarbeiter, also der Staff, gegen einen richten. Das ist laut Forschung aber deutlich seltener. Und auch möglich, der Chef oder die Chefin mobbt zwar nicht selber, aber trägt durch den eigenen Führungsstil dazu bei, dass es im Unternehmen so eine angespannte, schlechte Atmosphäre gibt, die dann das Mobbing erleichtert oder fördert.
Welche Folgen hat das Mobbing für die Opfer?
Es geht vielleicht erstmal los mit Stress oder fehlender Lust, morgens zur Arbeit zu gehen. Aber Studien zeigen auch, dass die Folgen noch deutlich heftiger sein können. Also Mobbing kann zu Angststörungen führen, zu psychosomatischen Beschwerden, zu depressiven Verstimmungen. Laut IG Metall verlassen viele Mobbing-Opfer am Ende auch ihren Job oder werden dann sogar arbeitsunfähig. Mhm. Und Mobbing-Expertin Mechthild Schäfer sagt, dass die Opfer, wenn sie zum Beispiel von einer ganzen Gruppe gemobbt werden, das gibt es ja auch, dass die sich dann leider oft auch selber die Schuld geben.
Damit fühlen sie sich ausgegrenzt. Es passiert nur ihnen, niemand sonst, und niemand hilft ihnen. Und damit kann man eigentlich nur glauben, dass man selber schuld ist.
Und dann ist natürlich noch die Frage, was können Mobbingopfer tun, um sich zu wehren oder sich Hilfe zu holen? Und das ist tatsächlich sehr, sehr oft schwer für die Betroffenen. Gerade wenn der Vorgesetzte eben der Mobber ist oder das Ganze indirekt unterstützt. Mhm. Oder wenn mehrere Personen die Mobber sind und man gar nicht so genau sagen kann, wer ist eigentlich alles Täter oder Täterin. Das kann man ja nicht immer gut auseinanderhalten. Ein paar Möglichkeiten gibt es dann aber schon, was zu tun ist für die Opfer. Man kann sich zum Beispiel an den Betriebsrat oder Personalrat wenden. Man könnte auch in die nächsthöhere Führungsebene gehen, also zum Beispiel die Chefin vom Chef. Unternehmen haben ja auch eine gesetzliche Fürsorgepflicht für jeden Mitarbeiter. Also die müssen sich darum kümmern. Und manche Unternehmen haben auch spezielle Mobbing-Berater, an die man sich wenden kann.
Mobbing am Arbeitsplatz, wo das anfängt, welche Folgen das hat und was Opfer dagegen tun können, hat Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt erklärt. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn man Angst vor einer wirklichen Katastrophe hat, was sollte man dann am besten auf jeden Fall kaufen? Klar, man sollte eine Tütensuppe kaufen. Daten der Gesellschaft für Konsumforschung, die geben Hinweise darauf, wie sich die Hamsterkäufe wegen des Coronavirus zusammensetzen. Bei Tüten- und Dosensuppen haben sich demnach die Umsätze innerhalb von einer Woche verdoppelt. Aber was passiert denn, wenn jetzt wirklich tatsächlich das Corona-Armageddon am Horizont aufzieht und wir uns wochenlang nur noch von Fertigsuppen und Fertigprodukten ernähren? Welche Auswirkungen hat das auf unseren Körper? Timo Nikolaus aus der Deutschlandfunk Nova-Redaktion, der hat's recherchiert.
Wie stehst du zu Tütensuppen?
Ich weiß nicht, da sind viele Zusatzstoffe, glaube ich, drin. Das ist auf Dauer wahrscheinlich nicht so gut. Also man kennt es ja von Festivals, wenn man dann immer so Suppen isst, kann man nach 2-3 Tagen nicht mehr essen.
Ich kann Tütensuppen nicht ausstehen, ich würde sie mir nie auf Vorrat kaufen.
Und wenn Sie jetzt 2 Wochen von Tütensuppen leben müssten, was würden Sie dann machen?
Wenn ich müsste, dann muss ich. Dann würde ich mir irgendeine Kartoffelsuppe kaufen und schlechte Laune haben.
Na, wenn es hart auf hart geht schon, aber nur dann. Freiwillig nicht.
Kein einziger Tütensuppen-Afficionado heute auf der Straße. Ich finde es sowieso seltsam, dass die Leute plötzlich wie wild Fertigsuppen hamstern. Es gibt doch bestimmt viel geileres Quarantäneessen. Was ist da überhaupt drin in so einer Suppe? Ich habe mal testweise die beiden Hühnersuppen der Marktführer gekauft. Ja, so hören die sich an. Sehr viel Pulver. Und da sind vor allem Nudeln drin. Sehr viele Nudeln. Ist also eher eine Nudelsuppe, wenn man ehrlich ist, als eine Hühnersuppe. Dann kommt Salz. Sehr viel Salz. Hefeextrakt, also ein Geschmacksverstärker, Aromen und dann irgendwann ein bisschen weiter hinten Hühnerfleisch. Wobei ehrlich gesagt Hühnerfleisch nur in einer der beiden Suppen drin ist. In der anderen ist sogar nur Hühnerfett drin, 0,5% Hühnerfett. Das ist dann rechtlich schon eine Hühnersuppe. So richtig Bock habe ich jetzt nicht, diese Pulversuppen 2 Wochen lang zu löffeln. Aber was, wenn ich muss? Ja, also wenn das einzige Lebensmittel in meinem Vorratsschrank ist, während ich in Quarantäne bin. Vermutlich würde ich erstmal sehr schnell sehr schlechte Laune bekommen. Sich ausschließlich von Fertigprodukten zu ernähren, kann aber noch viel weitreichendere Konsequenzen haben. Das sagt Marc Tittgemeier vom Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung.
Die Konsequenz ist, dass Sie deutlich zunehmen davon, dass Sie zu viel essen, dass möglicherweise, wenn Sie sowieso schon einen hohen BMI haben, dann noch dicker werden und es dann möglicherweise zu metabolischen Erkrankungen kommt, zu Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes.
Das ist natürlich ein Extremfall. Seine Theorie beruht auf einer Studie, die amerikanische Forscher letztes Jahr im Fachblatt Cell Metabolism veröffentlicht haben. 2 Wochen lang haben sie einer Teilnehmergruppe nur verarbeitetes Fertigessen gegeben, der anderen nur frische Produkte. Nach den 2 Wochen wurde dann getauscht. Am Ende haben die Teilnehmer in den Wochen Gewicht verloren, in denen sie frisch gegessen haben, und Gewicht zugelegt in den 2 Wochen, in denen sie nur Fertigprodukte gegessen haben. In dieser Zeit haben sie mehr gegessen als in den, sag ich mal, Obst- und Gemüsewochen. Ein Grund dafür könnte sein, dass Fertigprodukte sehr, sehr intensiv schmecken, dank der Aromen, dank der Geschmacksverstärker, die drin sind.
Interessanterweise aktiviert das Regionen im Gehirn, die sehr stark mit Belohnungsempfindung und Belohnungssensitivität korreliert sind. Und dann überschreibt sozusagen die Belohnung, nämlich das schmeckt gut und das möchte ich haben, das überschreibt das, was wir homöostatische Kontrolle nennen, also die Energiebalance, die wir aufrechterhalten wollen in unserer Ernährung.
Fertigessen trickst uns also aus. Wir sind nämlich eigentlich relativ gut darin, den Kaloriengehalt von Essen einzuschätzen. Ein Schweinebauch mit viel weißem Fett ist fettiger als eine Schale Linsen, das ist klar. Bei verarbeitetem Essen tun wir uns dagegen sehr schwer, sagt Marc Tittgemeier. Fette und Kohlenhydrate sind da schwieriger zu erkennen.
Da unterschätzen wir den Kaloriengehalt, der in dieser Nahrung ist. Und nehmen auch deswegen mehr zu. Das heißt also, das Sättigungsgefühl stellt sich später ein und wir essen davon mehr, als wir brauchen, um jetzt die Energiebalance in unserem Körper aufrechtzuerhalten.
Es geht aber auch anders. Wer unbedingt hamstern will, muss nicht zwingend auf Tütensuppen zurückgreifen. Warum auch? Ja, besonders geil schmecken die sicher nicht. Die Ernährungsberaterin Maike Ehrlichmann findet, niemand muss auf gutes Essen verzichten, trotz Angst vor der Quarantäne.
Da können wir uns genauso gut den Gefrierschrank vollstecken mit schön vorgekochten Sachen oder wir kaufen statt, jetzt wie überall gekauft wurde, Dosenbrot, können wir uns ja auch schöne Biobrötchen einfrieren. Oder was ich auch immer wieder sage, was sich wunderbar hält, das sind einfach Kartoffeln, Mohrrüben, Zwiebeln. Und ich kann mir auch 2 Suppenhühner noch in die Gefriertruhe legen.
Statt also Hühnersuppe mit 0,5% Hühnerfett zu kaufen, könnt ihr euch einfach eure eigene Hühnersuppe kochen. Und da ist dann garantiert genauso viel Huhn drin, wie ihr wollt.
Also ganz ehrlich, wenn ihr jetzt noch Tütensuppen hamstert, seid ihr selber schuld. Selber schuld seid ihr übrigens auch, wenn ihr überhaupt hamstert, aber das ist ein anderes Thema. Timo Nikolas hat recherchiert, wie gesund das ist, wenn wir uns wochenlang nur von Fertigprodukten ernähren. Und Überraschung, ist nicht gesund.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ihr Flugangst haben solltet, dann hört jetzt mal weg. Also ehrlich jetzt. Geht mal 5 Minuten um den Block oder schaut euch ein sinnloses YouTube-Video an. Das nächste Gespräch, das endet nämlich in jedem Fall mit einem Absturz. Also einem Flugzeugabsturz, um es genau zu nehmen. Den kann man nämlich jetzt in einem Simulator erleben. Aber mal ganz ehrlich, wer will denn sowas? Und wie kommt man bitte auf die Idee, der Welt sowas anzubieten? André Seifert ist unser Korrespondent in London und der hat sich in diesen Absturzsimulator reingesetzt und ist immerhin wieder rausgekommen. Aber warum hast du dich da überhaupt reingesetzt? So ein Flugzeugabsturz ist bei mir mindestens in den Top 10 der Dinge, die ich auf gar keinen Fall in meinem Leben jemals mitmachen möchte.
Ja, in meiner Liste auch. Also ganz ehrlich, die wirklich ehrliche Antwort ist, weil ich gebeten wurde, darüber zu berichten.
Ah, wir sind schuld,
also
ja.
Privat wäre ich da nie hineingegangen, niemals, weil ich war vorab schon skeptisch, als ich davon gehört habe, dass das vielleicht zu makaber oder zu geschmacklos sein könnte.
Dann nimm uns doch mal mit rein in diesen Flugzeugabsturzsimulator. Wie sieht es da drin aus? Was passiert da?
Ja, das ist ein Schiffscontainer, der ist weiß, der steht mitten auf einem Platz in London und da drin sieht es aus wie in einem Flugzeug, also alte Sitzreihen. Darüber ist dann auch so, sind so diese Kästen angebracht, wo man sein Gepäck verstauen kann aus einem alten, ausgemusterten Flugzeug. Man setzt sich dann hin, guckt auf Monitore und da ist dann eine Stewardess zu sehen und die sagt erstmal so die üblichen Ansagen durch, die kann man über Kopfhörer mithören. Mhm. Und dann geht das irgendwann los, da gibt es auch ein Zeichen, so, also wir sind jetzt bereit zum Starten und das bedeutet, das Licht geht komplett aus, mhm. Man sieht die Hand nicht mehr vor Augen und dann spricht der Kapitän. Das Licht bleibt dann die ganze Zeit aus und in den Fenstern blitzt und funkt das manchmal. Der Boden bewegt sich auch so ein bisschen mit, also sind offenbar so hydraulische erzeugte Bewegungen drin. Und dann wird man so langsam über Geräusche, Durchsagen und so weiter ins Verderben geführt.
Ja, ins potenzielle Verderben, weil es gibt ja zwei Optionen für den Flug. Ne? Entweder passiert nichts oder man stürzt eben ab. Was ist denn jetzt bei dir passiert?
Naja, beides. Weil, also es gibt nicht zwei Shows, wo das oder das passiert, sondern es gibt eine Show, in der wirklich tatsächlich beides passiert. Mhm. Ich weiß, das klingt jetzt verwirrend, aber dieser Simulator oder die Veranstalter nennen das ja Show. Ne? Mhm. Diese Show wäre vielleicht ziemlich langweilig, wenn man nur in Anführungsstrichen abstürzen würde. Die Show bekommt so einen Dreh, eine philosophische Ebene ab einem bestimmten Punkt. Und das, finde ich, ist eigentlich ganz geschickt gemacht, weil man weiß als Passagier irgendwann nicht mehr, ob man noch im Flugzeug sitzt, in welchem Flugzeug man sitzt, ob man noch im Hier und Jetzt ist. Man durchbricht sozusagen eine Mauer und landet auf philosophischer Ebene in mehreren Universen. Und das tun sich viele Wege auf. Eine, in dem man lebt und ein Weg, auf dem man tot ist. David Rosenberg, der Mann, der sich die Show ausgedacht hat, mit dem habe ich gesprochen und der erklärt das dann so.
One of the starting points of the show was the many worlds interpretation of quantum mechanics.
Also er sagt, die Show basiert auf der Viele-Welten-Theorie aus der Quantenmechanik. Und nach der findet ein Ereignis ja nicht nur in einem Universum statt, sondern in mehreren. Und deshalb kann es viele Wege geben, wie ein Ereignis endet. Und er sagt dann, wenn man davon ausgeht, dann ist es unmöglich, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben zu kommen. Weil ein Bewusstsein hast du ja nur in einer Welt, in der man überlebt, nicht aber in einer, in der man tot ist.
Das klingt ziemlich abgefahren, muss ich sagen.
Vielleicht noch eine Bemerkung. Die Nerds unter uns kennen das vielleicht als die berühmte Katze von Schrödinger, ne? Die ja in einer Box ist und die beides zugleich ist, tot oder lebendig. Also das haben sich die Macher nicht selbst ausgedacht, sondern das sozusagen adaptiert.
Versuchen wir mal wieder so ein bisschen Boden auf den Fuß zu bekommen, beziehungsweise den dann wieder runterzunehmen. Wie hat sich das denn angefühlt, das mit dem Abstürzen? Also beschreib mal, fühlt sich das real an, also bedrohlich?
Nein. Also der Absturz an sich nicht, auch der Crash nicht, weil es gibt ja wirklich einen Crash, also dann einen Moment, in dem es besonders laut ist und turbulent zugeht. Aber das hat mich ehrlich gesagt nicht beängstigt. Kann daran liegen, dass ich zu sehr mit meiner Arbeit beschäftigt war, kann schon sein. Aber so dieser philosophische Teil, der ist schon interessant, weil die Macher das, wie ich finde, dann doch sehr schick eingebaut haben.
Jetzt hast du nicht alleine in dem Simulator gesessen. Was haben die anderen gesagt, die mitgeflogen sind oder mit abgestürzt?
Ach, denen hat das schon ganz gut gefallen, eigentlich allen, mit denen ich gesprochen habe. Unter anderem habe ich auch mit Tom und Dave aus London gesprochen. Die sagten vor der Show, sie hätten jetzt keine Ahnung, auf was sie sich da einlassen. Und nach der Show haben sie gesagt...
The effect is really good.
Das ist Tom, der sagt, die Wirkung ist wirklich gut, die Geräusche, die Dunkelheit, das ganze Setting ist nervenaufreibend, vor allem wenn man Flugangst hat. Und das ist Dave, der sagt, die Show hat einen ziemlich schwarzen Humor. Also er sagt auch, wenn man verstehen will, was jetzt da dran ist, dann muss man einfach reingehen. Vielleicht aber nicht, wenn man Flugangst hat oder vielleicht Angst vor Dunkelheit oder engen Räumen.
André Seifert ist unser Korrespondent in London und ist ordentlich abgestürzt. Rein beruflich natürlich. Mit einem Simulator, in dem man einen echten Flugzeugabsturz erleben kann. Übrigens für 12 Pfund. Das sind so knapp 14 Euro. Wenn man das dann wirklich will, muss ja jeder selber wissen, was sie oder er so tut mit der eigenen Freizeit.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.